Deutschlandfunk. Hintergrund. Algorithmen in der Medizin. Wenn Computer lernen, wie Ärzte diagnostizieren. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
Der Artikel, der am 11. November 2019 im Wall Street Journal erscheint, hat es in sich. Durch ihn wird bekannt, dass der US-Krankenhausbetreiber Ascension die Patientendaten von rund 50 Millionen Amerikanern auf Cloud-Speicher des Internetgiganten Google sichert. Laborergebnisse, Arztdiagnosen, Krankenhausberichte, einschließlich Namen und Geburtsdaten. Und zwar ohne Ärzte und Patienten darüber zu informieren oder gar ihr Einverständnis zu erfragen. Der Codename des Projekts: Nightingale, Nachtigall.
Wenn wir jetzt diesen Skandal zwischen Google und Ascension aufgreifen, dann ist natürlich ein absolutes No-Go, was da passiert, dass Daten von eben diesem Krankenhauskonzern in Richtung Google gehen, ohne dass da irgendjemand, also außer dem Krankenhaus, aber auf jeden Fall kein Patient, drüber informiert gewesen ist.
Erklärt Benjamin Westerhoff, Leiter der Abteilung Produktstrategie und Produktentwicklung bei der Barmer Versicherung. Denn digitale Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Geraten sie in die falschen Hände, kann das gravierende Folgen für den Betroffenen haben. Ascension betreibt insgesamt 2600 Kliniken. Die Weitergabe der Daten aus tausenden Krankenhäusern an den Tech-Giganten untergräbt eine Grundvoraussetzung für die digitale Medizin, das Vertrauen der Patienten in den Schutz ihrer Daten.
Das ist extrem schädlich für die Möglichkeiten, die ansonsten in dieser Technik stehen.
Schließlich sind die mit Big Data und künstlicher Intelligenz verbundenen Hoffnungen groß. Im medizinischen Bereich fallen Tag für Tag gewaltige Datenmassen an. Vom Laborbefund bis zur Diagnose, vom Röntgenbild bis zu Details aus der Pflege, etwa wann ein Tropf gewechselt wurde. Diese riesige Datenmasse wird als Big Data bezeichnet. Sie soll mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz ausgewertet werden. Computer sind dann zum Beispiel in der Lage, treffsicher Hautkrebs zu erkennen. Kurzum, das Gesundheitssystem soll durch die Algorithmen besser und effizienter werden. Der Gesundheitsmarkt revolutioniert.
Wir haben in der Medizin schon relativ viele Anwendungsbereiche. Also wenn Sie sich vorstellen, beispielsweise Clinical Decision Support Systeme, also Systeme, die den Arzt bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
So übertreffen Computer in einigen Bereichen schon heute das menschliche Können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Mammografien oder Computertomografien auszuwerten. Bei diesen Aufnahmen entstehen mehrere tausend Bilder pro Untersuchung, erklärt Sebastian Kuhn, Oberarzt an der Universitätsmedizin Mainz.
Das menschliche Gehirn ist nicht dazu geeignet, mit diesen Massen an Informationen umzugehen. Und da sind KI-Anwendungen von enormem Interesse und verändern die Art und Weise, wie wir Diagnosen stellen. Wir haben im Endeffekt ein zweites Auge, das mitschaut.
Der Computer diagnostiziert, der Arzt überprüft die Diagnose und entscheidet über die Behandlung. Das ist auch der Fall bei einem neuen Algorithmus, den der chinesische Internetgigant Alibaba jetzt vorgestellt hat. Er könnte bei der Diagnose des Coronavirus helfen. Das Versprechen: innerhalb von 20 Sekunden erkennt die KI anhand eines Lungen-CT, ob ein Patient an Covid-19 erkrankt ist oder ob er nur eine normale Lungenentzündung durch einen grippalen Infekt hat. Allerdings soll die Trefferquote aktuell nur bei 96% liegen. Das hört sich nach viel an, ist für den klinischen Einsatz aber eigentlich zu niedrig. Doch weil die Ärzte hoffnungslos überlastet sind und die Lage verzweifelt ist, wird der Einsatz laut dem Online-Magazin Wired aktuell schon in Krankenhäusern getestet. Angetrieben wird der digitale Wandel in der Medizin nicht allein durch Fortschritte bei Big Data und künstlicher Intelligenz, sondern auch durch die Molekularbiologie, erläutert Friedrich von Bohlen. Er leitet das Heidelberger Biotechnologieunternehmen Molecular Health.
Jede Krankheit hat eine molekulare Komponente. Am bekanntesten natürlich Krebs. Und nur wenn ich diese molekulare Komponente verstehe, kann ich auch richtig diagnostizieren und dann auch richtig behandeln. Ich kann diese molekulare Komponente aber nur verstehen und in Kontext setzen mit Hilfe von Rechensystemen. Und dann ist es am Ende ein Big Data Thema. Warum? Weil ich natürlich aus einer großen Anzahl von Daten die Muster nur erkennen kann, die ich aus dem Einzeldatensatz ja gar nicht sehe.
In der Krebstherapie folgten Ärzte bei einem Tumor bislang einem einheitlichen Behandlungsschema, das sich an einer Diagnose wie etwa Schilddrüsenkrebs orientierte. Inzwischen setzen sie in Fällen, in denen die Standardtherapie nicht wirkt, zunehmend molekularbiologische Analysen ein. Diese Analysen können die Schwachstelle des Krebses individuell beim Patienten finden.
Ich kann wirklich punktgenau sagen, das ist Ihr Krankheitsbild. Darauf ableiten kann ich hochpräzise Behandlungsoptionen, nicht nach dem Motto, andere haben das auch schon gegeben, sondern für dieses Krankheitsbild wirkt tatsächlich nur das und das wirkt eben nicht.
Aber längst nicht jede technologische Entwicklung, die Fortschritte für die Medizin verspricht, ist auch von Erfolg gekrönt. Gefloppt ist zum Beispiel das von IBM entwickelte KI-System Watson, erzählt Gerhard Schillinger, Leiter des Stabs Medizin beim AOK-Bundesverband.
Da hat man ganz viel versprochen. Der Computer, der kann alle Studien angucken, die jedes Jahr veröffentlicht werden. Der Computer kann alle Daten über einen Patienten gleichzeitig berücksichtigen. Der Computer kann die viel, viel besseren Therapieentscheidungen treffen.
Anders als Algorithmen, die gezielt für eine einzige Aufgabe trainiert werden, etwa Hautkrebs zu erkennen, sollte Watson sehr viel mehr können, nämlich für 13 häufige Krebsarten personalisierte Therapieoptionen vorschlagen. Ein äußerst ambitioniertes Projekt also, auf das sich das MD Anderson Cancer Center an der University of Texas 2013 einließ.
Irgendwann hat dann MD Anderson die Notbremse gezogen, weil der Computer kein einziges Mal in der Lage war, eine richtige Therapieentscheidung zu treffen und unglaublich viel Geld und Mühe investiert wurde, um diese Computer zu trainieren.
Trotz solcher Rückschläge setzen die Befürworter der Digitalisierung darauf, dass künftig das gesamte medizinische Wissen so aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden kann, dass jeder Arzt es problemlos für jeden seiner Patienten nutzen wird.
Wenn wir das Wissen der beste Experte zum Beispiel in der Leukämie-Diagnostik digitalisieren, dann können wir dieses diagnostisches Wissen digital abbilden und dann weltweit skalieren in jeder Ecke, wo es eine Internetverbindung gibt.
Bart de Witte ist Gründer der Hippo AI Foundation, einer Berliner Nichtregierungsorganisation, die medizinische Erkenntnisse, die durch KI-Algorithmen gewonnen werden, zu einem öffentlichen Gut machen will, das keiner Firma gehören darf.
Das heißt, dass das Wissen auf einmal quasi demokratisiert, verteilt, angewendet werden kann, ja, über die ganze Welt. Und das könnte dann schon einen sehr positiven Einfluss haben auf sehr viele Menschenleben.
So hoch die Erwartungen sind, Googles Kooperation mit dem Krankenhausbetreiber Ascension belegt, dass es vor allem die privaten Internetkonzerne sind, die aktuell in den Markt drängen. Mit dem Einsatz von KI im Gesundheitssystem und den dafür benötigten Massen an personenbezogenen Daten geht also auch ein Risiko einher.
Wenn ich Big Data zulasse, je mehr ich Big Data zulasse, desto mehr muss ich mir natürlich auch Gedanken über die Auswirkungen machen.
Denn aus der Auswertung genetischer Daten, die im klinischen Alltag eine immer größere Rolle spielt, lassen sich weitreichende Schlüsse ziehen. Etwa, wie hoch das Risiko eines Menschen ist, im Laufe seines Lebens eine bestimmte Krankheit zu entwickeln. Kai Cornelius ist Spezialist für Datenschutz und Biomedizinrecht an der Universität Heidelberg. Er sagt, dieses Wissen ermöglicht auf der einen Seite eine gezielte Prävention, doch es birgt auch eine große Herausforderung.
Ich muss mir in irgendeiner Form Gedanken machen über die Vermeidung von Diskriminierung im Arbeitsleben, bei Versicherungen, Krankenversicherung, Lebensversicherung und so weiter, dass also in irgendeiner Form Verarbeitungsverbote, Verwendungsverbote bestehen.
Derzeit hinke die Debatte der technologischen Realität hinterher, urteilt Michael Weller, Leiter des Politikbereichs im GKV-Spitzenverband.
Wenn ich mit neuen Verfahren, neuen datengestützten Verfahren vorhersagen kann, wann eine Erkrankung bei einer einzelnen Person auftritt, in welcher Form sie auftritt, braucht dies, glaube ich, noch einer stärkeren gesellschaftlichen Diskussion und einer Diskussion im Parlament, einer politischen Entscheidung, wie dort mit umgegangen wird. wann man das machen darf, wie man das machen darf. Die Möglichkeiten, die sind schon zum Teil da, die gibt es schon. Das wird immer schneller, immer mehr werden. Und ich glaube, wir brauchen hier eine größere Diskussion und auch Regeln, wann, wer, wie, unter welchen Voraussetzungen.
Denn es entsteht ein gigantischer neuer Markt im Gesundheitssystem. Eine 2019 erschienene Studie der Unternehmensberatung von Roland Berger schätzt, dass in den kommenden Jahren etwa ein Fünftel der ärztlichen Leistungen durch KI und Robotik ersetzt wird. Vor allem in Diagnose, Überwachung und Prävention. Diese Studie geht EU-weit von einem Marktvolumen für digitale Produkte und Dienstleistungen bis 2025 von rund 155 Milliarden Euro aus.
Wir haben immer mehr auch große Konzerne, die streben mit digitalen Leistungen und Anwendungen in den Gesundheitsmarkt.
Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft zielen aktuell mit ihren Strategien vor allem auf den sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt. Das ist der Bereich, der Produkte und Dienstleistungen umfasst, die Patienten selbst zahlen. Sie wollen aber auch in den ersten Bereich, der von den Krankenversicherungen finanziert wird, sagt Michael Weller vom GKV-Spitzenverband.
Wir wissen, dass die mit Hochdruck und mit viel Manpower und Ressourcen an Gesundheitsdienstleistungen, an Gesundheitsdiensten arbeiten.
Ein Weg, über den die Internetkonzerne den neuen Markt für sich erschließen möchten, ist der sogenannte digitale Fußabdruck. Ihn hinterlässt jeder, der das Internet nutzt. Zum Beispiel dadurch, dass die Konzerne wissen, auf welchen Websites ein Nutzer gesurft hat, für welche Produkte er sich gerade interessiert. Sebastian Kuhn von der Universitätsklinik Mainz.
In diesem Bereich wird ein digitaler Fußabdruck generiert. Und dieser digitale Fußabdruck wird durch wenigen Firmen generiert, die ein umfassendes Profil von einem Menschen erstellen. Und diese Daten, also individuelles Verhalten, was man über Smart-Sensorik oder auch Apps durch Smartwatches registrieren kann, bestimmt rund ein Drittel von dem Gesundheitsverhalten und rund 20% die sozioökonomischen Umstände.
Was diese Daten im medizinischen Zusammenhang also interessant macht, ist, dass Untersuchungen in den vergangenen Jahren gezeigt haben, die Gesundheit eines Menschen hängt zu einem sehr großen Teil von seinem persönlichen Verhalten ab.
Man kann das, sagen wir mal, plakativ sagen, vielleicht weiß der Hausarzt nicht, dass vielleicht der Patient depressiv ist, aber Facebook weiß das schon. Einfach die Art und Weise, wie dann ein Facebook-Nutzungsverhalten vorhanden ist, was man schreibt, welche Posts man sich anschaut, nach was man auch eventuell im Internet sucht, gibt einen digitalen Fußabdruck, der enorm viele Hinweise bietet.
Die Internetkonzerne setzen darauf, diesen digitalen Fußabdruck mit medizinischen Daten zu kombinieren, um vorherzusagen, woran ein Mensch erkranken wird und wie sich bestehende Erkrankungen entwickeln. Klar ist, wer Zugriff auf möglichst umfassende Daten hat, kann die besseren Algorithmen entwickeln, sich am Markt besser positionieren und ihn womöglich beherrschen. Zwar steht diese Art der Kommerzialisierung von Daten durch die Tech-Unternehmen in der Gesundheitsbranche noch am Anfang, doch Risiken zeichnen sich bereits ab.
Meine Befürchtung ist, dass mit dieser aktuellen Entwicklung, die ich sehe, wir in eine Situation geraten können, wo nur ein paar einzelne Unternehmen das medizinische Wissen der Welt quasi besitzen und dann auch monopolisieren und vor allem privatisieren.
Sagt Bart de Witte von der Hippo AI Foundation.
Mit dem Geschäftsmodell dieser Konzerne von heute kann es keine Zusammenarbeit in dieser Form mit der solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung geben, weil Kerngegenstand dieser Konzerne ist Daten als Ware und damit mit Gesundheitsdaten ein Geschäftsmodell aus- und aufzubauen.
Urteilt Michael Weller vom GKV-Spitzenverband. Doch ob sich nun ein Internetkonzern mit der Digitalisierung der Medizin auseinandersetzt, ein Start-up, eine Universität oder eine Großforschungseinrichtung, Big Data in der Medizin steht und fällt mit dem Zugang zu großen Mengen qualitativ hochwertiger Daten, an denen die Algorithmen entwickelt, geschult und auf ihre Qualität hin kontrolliert werden können. Der Heidelberger Biotechnologe Friedrich von Bohlen.
Also das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ich kann nur bessere Diagnostika entwickeln und bessere Therapeutika, wenn ich Zugriff auf diese Daten habe, weil in denen steht eigentlich die Information drin, mit denen ich dann eben auch bessere Muster erkennen kann. Auf der anderen Seite sind diese Daten hochsensibel und müssen, weil es den Einzelnen betrifft, natürlich auch so gut es geht geschützt werden. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, in der wir ja auch mittendrin stehen.
Derzeit dürfen in Deutschland medizinische Daten eigentlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Patienten für Forschungsvorhaben genutzt werden. Der Jurist Kai Cornelius von der Universität Heidelberg.
Andere Möglichkeit ist die sogenannte Forschungsklausel. Deutschland hat eine solche Regelung getroffen im neuen Bundesdatenschutzgesetz und hat gesagt, wenn die öffentlichen Interessen erheblich überwiegen, also die Interessen der Forschung erheblich überwiegen, dann kann auch eine Datenverarbeitung erfolgen ohne Einwilligung der Betroffenen. Das erfordert schon eine gewisse Eindeutigkeit des Überwiegens der öffentlichen Interessen.
Zwar können sich auch private Unternehmen auf das Forschungsprivileg berufen, aber ob die Daten ein privates oder ein öffentliches Unternehmen nutzt, ist durchaus ein Gesichtspunkt bei der Abwägung, ob ein Forschungsinteresse nun wirklich als für die Gesellschaft bedeutsam genug eingestuft wird. Bei anonymisierten Daten, die nicht auf eine identifizierbare Person zurückverfolgt werden können, bräuchte man diese ganzen Regularien nicht. Das Problem: Bei Big-Data-Analysen geht es gerade darum, möglichst viele Informationen miteinander zu verknüpfen. Und damit wird es wahrscheinlicher, dass man die Person erkennen kann.
Das heißt also, die Einwilligung sollte da sein. Oder gegebenenfalls noch über die Forschungsklausel.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das Dilemma mit einem neuen Patientendatenschutzgesetz angehen. Versicherte sollen freiwillig ihre Daten für die Forschung spenden können. Einzelheiten werden gerade mit den betroffenen Ressorts abgestimmt. Handlungsbedarf gibt es genug, denn vieles ist derzeit unklar. Etwa, ob die Patienten beispielsweise über den Einsatz von KI bei der Diagnose oder in der Behandlung informiert werden müssen, erklärt der Arzt Sebastian Kuhn von der Uniklinik Mainz.
Und das Ganze verlangt nach politischen Leitplanken, nicht nur im Sinne von einem Verhindern und Verbieten, sondern auch im Sinne von klare Korridore definieren, wo eine sinnvolle Datennutzung für unsere Patienten, für unsere Bürger möglich ist und wo aber auch Bereiche sind, wo wir das ganz bewusst unterbinden wollen.
Künftig dürfte sich jedenfalls kaum einer der rund 380.000 Ärzte in Deutschland dem Thema Digitalisierung entziehen können. Sebastian Kuhn hat aber keine Angst, dass er als Arzt aus dem System verschwinden könnte. Doch die Rolle des Arztes werde sich ändern, wie schon so oft in den vergangenen Jahrtausenden.
Also ich denke, dass wir einen Wandel der ärztlichen Rolle haben und die Integration oder die sinnvolle Integration von datenbasierten Entscheidungen in ein ärztliches Handeln ist eine zentrale Aufgabe. Und in dem Bereich kann man zukünftig, glaube ich, von so einem hybriden Arbeiten sprechen, dass Mensch und Maschine sinnvoll kombiniert werden müssen. Das ist nicht ganz trivial, das umzusetzen. Das hat viel mit Selbstverständnis zu tun. Das hat viel mit Weiterentwicklung und auch kritischer Reflexion der eigenen Rolle zu tun.
Das war der Hintergrund. Algorithmen in der Medizin. Wenn Computer lernen, wie Ärzte diagnostizieren. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich. Redaktion an Katrin Jeske.